Und wir müssen uns im Klaren sein, ohne dass ich jetzt in alle Einzelheiten gehen kann, dass, wenn es uns nicht gelingt, diesen Nachweis zu erbringen, dass eine Volkswirtschaft mit hoher wirtschaftlichen Aktivität und einem erheblichen Wohlstandsniveau, mit unglaublichen Brüchen im sozialen Gefüge, aber insgesamt mit hohem Wohlstandsniveau, wenn die nicht belegen können, dass es eine Zukunft ohne Kernenergie gibt, dann werden wir sie weltweit nicht haben. Und die Tatsache, dass wir gegenwärtig sehr viel stärkere Initiativen sehen, wieder in Kernenergie zurückzugehen oder sie zu beginnen, bestätigt mich da drin. Das heißt, für mich war über all die Zeit hinweg es unstrittig, nennen wir heute Brücke, mach alles, damit du ohne diese auskommst. Da kannst du kritisieren, dass man nicht genug gemacht hat, dass wir immer noch dabei sind. Aber dann muss man auch jetzt sagen, mach dann alles, damit die Brücke jetzt in Zukunft möglichst kurz wird. Das ist nebenbei auch eine Frage. Jeder, der eine Brücke baut, überlegt sich, wie kann ich sie so bauen, dass sie möglichst kurz ist. Je länger die Brücke ist, umso teurer wird es meistens. Und deswegen wird mir im Augenblick ein bisschen viel über die Brücke, wie lang sie wird, als zu wenig darüber geredet, wie denn der Pfeiler gebaut wird, wo sie aufsetzt. Und darüber habe ich versucht, heute ein paar Sätze zu sagen. Das ist im Zweifel immer schwieriger, weil das ja auch so eine Sache ist in unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren. Und das werden wir sehr, sehr genau weiter zu verfolgen müssen. Es ist die Frage, wie setzt du denn in einer offenen, demokratischen Gesellschaft mit erheblicher Medienpräsenz demokratische Entscheidungen um die langfristig zwingend notwendig und auch ertragreich sind, aber kurzfristig Nachteile mit sich bringen. Das ist ein Kernpunkt demokratischer Auseinandersetzung. Ich bewundere einigermaßen den deutschen Judenphilosophen Hans Jonas, der bei seiner Ehrendoktorwürde, die er in Berlin an der TU bekommen hat, mal gesagt hat, er könne sich vorstellen, dass mal eine Zeit kommt, dass eine Partei gewählt wird, weil sie das langfristig notwendig macht und die kurzfristigen Nachteile in Kauf nimmt. Er hat gesagt, er sehe das als ein sehr schwaches Kann, aber man könnte es nicht ausschließen. Und meine Damen und Herren, das ist ein zentraler Punkt. Alles, was wir tun, rechtfertigt sich letztlich aus der Auseinandersetzung gegenüber dem gegenwärtig Gesicherten und dem langfristig Notwendigen. Mich macht es deswegen besorgt, wenn da immer jemand zurückkommt, man könnte sie beim Namen nennen und sagen, das ist das Gute in China. Die haben eine Technik und die setzen sie durch. Ich möchte den Preis nicht zahlen. Und ich halte es sehr dafür, dass in einer Gesellschaft, die in einer Zeit lebt, in dem die Techniken immer tiefere Einblicke in die Bausteine von Natur und Leben ermöglichen und immer langfristigere Wirkungen hat, kurzfristig entschieden wird. Ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise, in der wir noch mittendrin sind, nichts anderes ist als der Offenbarungseid der Kurzfristigkeit. Und das ist die Querverbindung zu den Krisen, die wir sonst haben. Man sollte sich genau hinhören, wenn Angela Merkel zum Gipfel nach Pittsburgh fährt und mitnimmt eine Charta für nachhaltiges Wirtschaften. Das kann ja, man kann sie nirgends lesen, aber es ist ganz wichtig. Man müsste ja eigentlich drinstehen, lass uns die wirtschaftlichen Entwicklungsprozesse so beeinflussen, dass auch die langfristigen Kosten heute berücksichtigt werden, hätten wir eine völlig andere Voraussetzung. Also das nur aufgreifend, was ich versucht habe hier zu sagen, zu dem nächsten. Also das Zitat, das Sie mir gesagt haben, ist eine Extremformulierung des Vorsorgeprinzips. nimm das Schlimmste und von dem noch mehr. Das ist Vorsorge im Extremfall. Natürlich kannst du hingehen, kennen ja Murphy's Law, ja, alles, was passieren kann, passiert mal. Und natürlich ist es auch eine weitgehend verbreitete Verfahrensweise, dass man das hypothetisch Mögliche aktualisiert. Wenn du nicht ausschließen kannst, dass mit einer Technik etwas passiert, kannst du sagen, das kann aber morgen passieren. Das sind alles Fragen auch der alarmistischen Aussage, nur um das deutlich zu machen. Ich halte nichts dafür, dass man sagt, das Schlimmste, was uns passiert ist, dass wir Vorsorge getroffen haben und es war nicht nötig. Was meinen Sie? Ach, kann Sie, tagtäglich haben wir solche Dinge. Verfolgen Sie mal die Diskussion über Schweinegrippe in Deutschland, ohne Sarkastiker zu werden. Das ist doch kaum möglich. Wenn du das vorher gesehen hast, über die Frage, welche Impfstoffe und wie und ach du lieber Gott, und die Beamten kriegten noch bessere, dann sind wir wirklich im Herzen unserer Gesellschaft. Und dann hinterher passierte das nicht, dann haben sie zu viel gekauft und wussten nicht, wohin damit. Vorsorge, ich habe da nichts dagegen, dass sie das gekauft haben. Ob man das zu viel oder zu wenig machte. Und nebenbei zu glauben, dass diese Vorsorge nicht interessenbeeinflusst war, ist auch, vorsichtig gesagt, ein etwas kindlicher Glaube. Irgendjemand produziert das ja auch. Und dass die Interessen dann auch so sind, darüber muss ich mir im Klaren sein. Fragen wir auch immer, wie die Klimakritiker eigentlich diese Verbindung zu Interessen erklären könnten. Aber das nehmen Sie weg als Diskussionsbeitrag. Zum Dritten, CO2-Kreislauf. Also ich kann auf drei Dinge hinweisen. Erstens, wir haben natürlich eine unglaublich große Menge von CO2. Und da gibt es viele, die sagen, so viel kannst du nie nutzen. Das ist für mich immer ein gewisses Totschlagargument, das immer gilt. Ich wäre ja schon mal froh, wenn wir 30% davon nutzen könnten. Wäre ja eine tolle Sache. Da kriegt man 30% weniger, kriegt man gleichzeitig Energiequelle für Biomasse. Und ansonsten ist das ja auch nicht machbar. Und ich will es ja nicht nur dahin untersuchen. Eine andere Möglichkeit ist, kann man CO2 als chemischen Rohstoff nutzen, worüber auch in Deutschland intensiv geforscht wird. Wo wiederum nicht von vornherein feststeht, dass der forscht, auch das richtige Ergebnis hat. Dann braucht er ja nicht mehr forschen. Forschung hat nun mal die Möglichkeit, dass sich der Forschungsgegenstand entweder nicht als solcher erweist oder die vorgesehene Lösung nicht als tragfähig da ist. Und dann schlagen Sie bitte nicht die, die geforscht haben, sondern sagen Sie, das ist offenbar sinnvoll. Und das können wir natürlich über Preis machen. Die andere Möglichkeit ist, und ich bin so altmodisch zu sagen, ist schlicht und einfach Ordnungsrecht. Entschuldigung, wir haben doch nicht einen Preis für SO2 festgelegt, sondern haben gesagt, jedes Kohlekraftwerk, das in Deutschland betrieben wird, darf nur betrieben werden, wenn maximal 400 Milligramm SO2 emittiert werden. Full stop. Wir haben nicht gesagt, deswegen ist SO2 so teuer, sondern haben gesagt, Ende. Als ich das Umweltministerium verließ, habe ich ganz legal 2 Ablichtungen von Schreiben mitgenommen, die mir von kohlekraftwerksbetreibenden Unternehmen mitgeteilt worden sind, die mir in diesem Schreiben luzide nachgewiesen haben, dass mit der Entscheidung um 400 Milligramm in Deutschland nie mehr eine Tonne Steinkohle verstromt werden kann. Was in der Situation wahrscheinlich sogar richtig war, denn bis dato hatte noch niemand die Verpflichtung, SO2 aus Rauchgasen raus, sondern es war nicht geforscht. Heute haben wir Rauchgasentschwefelungsanlagen, die sind Lichtjahre unter den Preisen, die damals diskutiert wurden. Knappheit ist das Talent der Schwester. Bei Knappheiten müssen wir machen, Not. Bei meinen Eltern war das idealtypisch ausgeprägt, wie man auf Not reagiert. Mein Vater sagt immer, Not macht erfinderisch Und meine Mutter sagte, Not lehrt beten. Das sind die klassischen Reaktionen darauf. Und es ist natürlich vieles erfinderisch. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Position einnehme, dem Ingenieur ist nicht so schwer. Aber wenn wir etwas nicht begrenzen, entweder durch Preis, was ich bei vielen Dingen nicht für richtig halte, wir begrenzen doch auch Risiken im Pharmabereich nicht durch Preise, sondern durch Genehmigungsverfahren und Begrenzungen. Also das ist der zweite klassische Weg, den man gehen kann, und da werden Sie technologische Entwicklung bekommen. Sorry for a short answer to a complex question. Da können Sie mal sehen, was ich alles für Englisch gelernt habe.
Vielleicht reicht es aus, wenn ich ohne Mikrofon spreche. Ihre Dänik ist mein Name. Ich bin emeritierter Unternehmer, falls es so etwas gibt. Ich bin ein Vorlegen, Chemiker und Verfahrensingenieur. Dies ist vorausgeschickt zwei Dinge. Das Menschenbild, das Sie zeigen, 9 Milliarden werden Ihr Leben, und Sie haben die Gegenstimme gehört, 2 Milliarden werden es sein. Dem neige ich leider auch zu. Warum? Weil wir im besten Sinne voll unter abendländischen Kultur stehen und uns als Menschen total überschätzen bei den Problemen, die kommen. Wenn es uns also nicht gelungen, und jetzt komme ich zum direkten Thema, in der Sahara elektrische Energie mit Hilfe der Sonne zu erzeugen und damit Wasser zu schaffen, dass wir den Rest der Welt mit genügend und ordentlichem Wasser versorgen können, dann haben wir vieles nicht erreicht. Und ich sehe die Katastrophe kommen. Und die offene demokratische Gesellschaft, die Sie ansprechen, das wissen Sie besser als ich, besteht in einer absoluten Minderheit der Staaten, die es auf der Welt gibt. Sorry, das ist meine Meinung.
Vielen Dank. Vielleicht die beiden anderen etwas kürzer, etwas präziser. Und das geht Sie.
Ja, war sehr präzise, war sehr präzise.
Ja. Ich bin Wirtschaftsingenieur und auch Mitglied des Hamburger Zukunftsrats, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Meine Frage bezieht sich auf dieses Cradle-to-Cradle-Philosophie und die Technik, die hier erfunden ist von Michael Braungarten. In den USA und in Holland ist sie bekannt. Cradle-to-Cradle wird realisiert, in Deutschland nicht. Worauf führen Sie das vielleicht zurück? Auf welche Lecks vielleicht in der politischen Kultur in diesem Lande? Und noch eine zweite Frage.
Dann mach was.
Dunkelheit.
Eine kurze Bemerkung. Ich habe öfter gehört, dass Sie Fehler genannt haben. Bei meinem Besuch bei Sir Karl Popper, ein Jahr vor seinem Tod, außerhalb London, gab er mir mit auf den Weg: Fehler machen wir, weil wir Menschen sind. Das ist auch nicht das Schlimme. Aber der geplante Fehler, der über das Schicksal unseres nächsten Tages entscheidet, das ist ein Verbrechen. Meine Frage an Sie: Können Sie in der allgemeinen Politik geplante Fehler ausmachen?
So, dann nehmen wir als viertes und letztes noch den jungen Vater, damit er den Kindern heute was erzählen hat.
Herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Mein Name ist Taran Singh, ich bin Vater von 4 Kindern und bin heute Abend mit einem Gefühl, eine Wand vor mir zu haben, die ich nicht durchdringen kann, die ich auch aus früherer Zeit nicht kannte. Also Erkenntnis fehlt mir. Wenn ich meine Kinder sehe, die wollen mehr erleben, mehr haben und gieren nach mehr an Lebensqualität. Und ich habe früher mich bescheiden können und mit wenig klarkommen können. Und all diese Dinge stehen so gegeneinander, dass ich das für eine kulturelle Frage halte, dass wir unsere Kultur weiterhin entwickeln zu einer Bescheidenheit. Denn sonst, wenn wir diese Bescheidenheit nicht lernen, uns selber zu bescheiden und das unseren Kindern nicht beibringen können, sich zu bescheiden, sich mit dem bisschen, was uns Gott gegeben ist, also das ist wirklich das, was wir vor uns haben, der Acker, den wir selbst beackern und das, was wir da rausholen. Wenn wir das nicht lernen, dann halte ich die Zahl für 2 Milliarden noch ein bisschen hoch. die Bibel spricht an manchen Stellen nur von 146.000. Um das mal aufzugreifen. Herzlichen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, ich hatte eher Sorge gehabt, dass Sie mich als zu pessimistisch ansehen, aber ich gehe einigermaßen nachdenklich nach Hause. Wissen Sie, eigentlich ist es doch nicht nur eine Frage, dass wir mögliche Entwicklungen noch so gut prognostizieren. Ich habe es vorhin gesagt, sondern dass wir uns darüber Gedanken machen, wie können wir das verändern? Wie können wir das erreichen? Mahatma Gandhi zum Beispiel hat den schönen Satz gesagt, "The world has enough for everybody's need, but not for everybody's greed." Also die Welt hat genug für jeden Mensch Notwendigkeit, aber nicht für jeden Mensch Gier. Wenn ich das immer so etwas mitverfolge und wenn Sie aus der Welt wieder zurückkommen, dann hast du wirklich so etwas den Eindruck, dass wir so etwas wie ein Bürgerrecht für unseren Wohlstand auf Dauer für uns einklagen. Und da musst du natürlich fragen, wie kannst du das weiterentwickeln? Und das hat ja sogar jetzt die Staatsspitzen mit erreicht. Ich weiß nicht, ob Sie verfolgt haben, dass Sarkozy, Präsident von Frankreich, eine Wissenschaftskommission eingesetzt hat unter der Leitung von hochrangigen Nobelpreisträgern, von Amartya Sen, ein Inder, und von Herrn Stiglitz, ein Amerikaner, die nur untersuchen sollten, ist denn unsere Wachstumsdefinition und unsere Wohlstandsdefinition die richtige? Ist das Bruttosozialprodukt das Richtige? Ich glaube, es ist wohl nicht, hat Herr Kennedy schon gesagt. Gesagt, das Bruttosozialprodukt misst alles, nur nicht das, was das Leben lebenswert macht. Wenn meine Frau, was sie getan hat, ihre alten Eltern, mein Schwiegervater ist 98 geworden, bis zu diesem 98. Lebensjahr zu Hause gepflegt hat, war das natürlich ein Anschlag aufs Bruttosozialprodukt. Denn sie kriegt keinen Marktpreis dafür. Während diese alten Eltern in ein Pflegeheim gegangen, war es ein Anstieg des Bruttosozialprodukts. Wenn Sie heute nach Hause fahren und Sie fahren Ihr Auto zu Schrott, was nicht der Fall sein soll, denken Sie daran, ich gehe jetzt nicht auf Aktualität, nein. Also fahren Sie vorsichtig. Aber wenn Sie es machen, haben Sie was für das Bruttosozialprodukt getan. Das heißt, darüber nachzudenken, ist das das? Ich sage Ihnen, mich hat das fasziniert. Man ist ja bei den UN nur wirklich eigentlich in allen Ländern der Welt gewesen. Ich war also auch in Bhutan. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo Bhutan liegt. Oben im Himalaya, ein wunderbares Königreich, die akzeptieren pro Jahr nur 2000 Touristen. Finde ich toll, weil sie sagen, das ist die Leistungsfähigkeit unserer Natur. Deswegen ist es sehr teuer, dahin zu fahren. Und der König, den sie da haben, der jetzt abgedankt ist, auch relativ junger Mann, hat gesagt, wir wollen aber Demokratie, was die gar nicht wollten, was sie den König wollten. Mit dem habe ich lange diskutiert, zweimal. Weil er gesagt hat und verfolgt, mein Ziel ist nicht die Erhöhung des Bruttosozialprodukts, also Gross National Product, sondern mein Ziel ist die Erhöhung des Gross National Happiness, des Netto-Glücks meiner Bürger. Alle haben sie gelächelt. Aber die stehen da bis zum Präsidenten der Weltbank jetzt und sagen, was ist das denn? Wie ist das denn zu sehen? Wo wir da ein Projekt gemacht haben, weil die landwirtschaftlichen Probleme sehr ausgeprägt sind, haben wir über UNDP, unsere Nachbarorganisation, eine neue Maissorte hingebracht. Keiner wollte die neue Maissorte anbinden, obwohl sie gesagt haben, doppelter Ertrag. Dann haben wir doch einen gefunden, hat es gemacht, tatsächlich doppelter Ertrag. Nächsten Jahr sind die wieder hingekommen und gesagt, dann macht doch nochmal, da war der Bauer nicht mehr zu sehen. Dann haben sie gesagt, wo ist denn der hin? Dann haben sie gesagt, da oben im Bergen. Dieser kleine weiße Punkt, das ist der Kloster. Der ist nämlich jetzt für ein Jahr ins Kloster gegangen, weil er ja letztes Jahr für 2 Jahre geerntet hat. Keine erfundene Geschichte. Das heißt, die Frage, was ist für uns wert, ist auch wichtig. Aber ich wollte heute Abend nicht die Bemühungen des Wort zum Sonntag machen. Es ist auch viel zu ernst. Viel zu ernst. Einfach deswegen, weil unser Lebensstil, unser Konsumstil, weltweit so etwas wie eine Blaupause ist, weil das alle anderen auch haben wollen, bis in unsere Essgewohnheiten hinein. Alles alleine für die Akademie ein Riesenthema, nochmal jemanden einzuladen. Cradle to Cradle. Ich meine, wir hätten ein tolles Exportartikel in der Kreislaufwirtschaft vorgelegt, das nebenbei auch weltweit akzeptiert wird. Das, was wir als Kreislaufgesetz bei uns haben, ist ins Chinesische übertragen und heißt dort im Englischen Circular Economy Law. Chinesisch will ich Sie nicht sagen. Und das ist eigentlich der Grund auch, warum die mich danach nach Tonji geholt haben. Weil sie natürlich genau wissen, wir müssen die Kreisläufe schließen. Das macht Cradle to Cradle. Da kann sich darüber unterhalten, was noch weitergeht und was nicht weitergeht.